Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zusammen. Die Kultur vom Tage steht heute eindeutig im Zeichen des Theaters mit einigen guten Nachrichten. Denn Matthias Lilienthal wird Intendant der Volksbühne in Berlin. Und bevor es einen Vorwurf gibt, sagt er es lieber gleich selbst in seiner bodenständigen Art.
Ich bin ein alter weißer Mann.
Matthias Lilienthal übernimmt die Volksbühne als Dreierteam. Mit dabei ist die derzeitige Nummer 1 der Volksbühne, die Choreografin Florentina Holzinger.
Und deswegen bin ich urhappy, dass du jetzt diesen Job übernimmst, Matthias, die Drecksarbeit sozusagen. Und ich als Künstlerin hier weiter frei machen kann, was ich machen will und hoffentlich mich auch mehr einbringen kann in Bezug auf die Richtung, die die Volksbühne nimmt.
Die Volksbühne hat also wieder Zukunft. Die Hamburger Staatsoper auch, wir haben es gerade gemeldet. Heute wurde entschieden, dass die Stadt das großzügige Geschenk des Milliardärs und Mäzens Klaus-Michael Kühne annimmt. Er spendet einen Opernneubau in der Hafencity. Und was geht verloren, wenn ein Stadttheater verschwindet? Das spielt man jetzt in Göttingen durch. Das dortige Theater wurde auf Immobilienportalen zum Verkauf angeboten. Eine inszenierte Protestaktion. Sie hören Fazit, Kultur vom Tage. Man könnte sagen, auf diese Personalie ist Verlass. Matthias Lilienthal wird ab der Spielzeit 2026/27 Intendant der Volksbühne in Berlin, dem lange Zeit wichtigsten Theater Deutschlands. Heute hat Kultursenator Joe Cialo Lilienthal als Nachfolger vorgestellt, Nachfolger des vor einem Jahr verstorbenen Theatermachers René Polesch. Und damit also ein Mann, der das Haus bestens kennt. Schließlich war Matthias Lilienthal in den 1990er Jahren als Chefdramaturg der Volksbühne maßgeblich am Erfolg der Ära von Frank Castorf beteiligt. Unsere Theaterredakteurin Susanne Burkhardt war bei der heutigen Pressekonferenz. Hallo.
Hallo.
Matthias Lilienthal hat seit den 90ern viele, viele Erfahrungen gesammelt. Er hat das Berliner Hebbel am Ufer geleitet, die Münchner Kammerspiele. Er hat mit jungen Künstlern in Beirut gearbeitet und das Festival Theater der Welt geleitet. Und diese Liste ist nicht vollständig, zeigt aber schon mal, er ist bestens vernetzt in Deutschland und der Welt und kommt jetzt wieder sozusagen ja, nach Hause. Für was ein Theater steht der heute Mitte 60-jährige Matthias Lilienthal?
Ja, vor allem für ein experimentelles Theater, würde ich sagen. Nicht für das klassische Stadttheater, wie man es so kennt, mit Ensemble und Spiel. Obwohl das auch wieder nicht stimmt, weil seinen größten Erfolg, würde ich sagen, in den letzten Jahren hatte er an den Münchner Kammerspielen mit Christopher Rübings Dionysos Stadt. Das ging ja über viele, viele Stunden und war wirklich klassisches Theater mit einem Ensemble. Und sehr, sehr, sehr erfolgreich. Bis heute wird immer noch gespielt. Also für was für Theater steht Matthias Lilienthal? Für ein interdisziplinäres, würde ich sagen. Für ein Theater, was keinen Unterschied macht zwischen Stadttheater und freier Szene. Also da gibt es immer wieder Überschneidungen und ein Miteinander. Und für ein Theater, was eben viel mit Performance zu tun hat und, ja, habe ich schon international gesagt, also auch ein internationales Theater.
Die Volksbühne hat es verdient, wieder nach vorne gebracht zu werden. Welche Lücke könnte Lilienthal denn mit dem Haus am Rosa-Luxemburg-Platz in der Berliner Theaterlandschaft füllen? Also hat er schon Ideen oder so eine Art Programmatik verkündet?
Wir können ihn ja zunächst mal selber hören, wie er vorgestellt hat heute, was er sich vorgenommen hat für diese unter ihm geleitete Volksbühne.
Eine Gruppe von RegisseurInnen und ChoreografInnen, die vornehmlich nicht aus Deutschland kommen und die versuchen, einen politischen Blick auf die Gegenwart zu werfen. Und diese Internationalisierung des Hauses, es wird auch Englisch im Haus eine größere Rolle im internen Gebrauch spielen als bisher. Und diese Internationalisierung versuche ich bewusst als Moment gegen die Renationalisierung in der Politik zu verwenden. Ich will eher den politischen Einfluss der Volksbühne stärken. Auch so ein Projekt wie Stefan Kägi mit einem ostdeutschen Parlament ist der Versuch, sich auch in politische Debatten einzumischen. Und auf der Bühne und neben der Bühne wird das ein wesentlicher Ansatz sein.
Ja, also dieses Internationalere, das ist ja ganz interessant, wenn er das sagt. Vor ein paar Jahren hätte man ihm das wahrscheinlich noch um die Ohren gehauen. Wir erinnern uns an Chris Derkon, als der das Haus übernommen hatte und alle dachten, oh Gott, jetzt sprechen hier alle nur noch Englisch, das wollen wir nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass also die Begründung, die er jetzt gegeben hat, nämlich gegen die Renationalisierung in unserer Gesellschaft damit anzutreten, das überzeugt mich, wenn er das sagt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er derjenige ist, der das schafft, das im Haus auch zu kommunizieren und die Leute mitzunehmen.
Zu seinem Leitungsteam gehört auch die Choreografin Florentina Holzinger. Die hatte sich wohl selbst auch als Intendantin beworben, ist derzeit das künstlerische Zugpferd des Hauses, radikal, feministisch, spektakulär. Und auch im Team ist die kapverdische Choreografin Marlene Montero Freitas. Deutet das darauf hin, dass es künftig eben deutlich mehr Tanz in der Volksbühne geben wird?
Ja, also das auf jeden Fall. Es wird mehr Tanz geben. Die beiden werden dort prägend sein. Von Constanza Macras war jetzt gar nicht die Rede, die ja sonst auch immer an der Volksbühne war mit ihren Tanzproduktionen. Aber ja, es wird eben mehr Tanz geben, aber eben nicht so viel weniger Schauspiel. Das hat er ja ganz deutlich gesagt. Ein Drittel Tanz und zwei Drittel Schauspiel.
Will er dann das Ensemble der Volksbühne erhalten?
Ja, man weiß ja gar nicht so richtig, was das Ensemble der Volksbühne ist. Da habe ich ihn auch gefragt. Es gibt wohl 20 SchauspielerInnen-Stellen, aber davon seien nur 12 im Moment besetzt. Und das sei wohl in den letzten Jahren auch immer so gewesen. Und ich glaube, er würde lieber das Team klein halten an festen Schauspielerinnen und Darstellern und dann jeweils mit den Handschriften der eingeladenen Regisseurinnen oder Choreografinnen, die halt ihr eigenes Team mitbringen, arbeiten. Also ich glaube, da wird sich nicht so wahnsinnig viel verändern. Aber wir können vielleicht noch Florentina Holzinger hören zu ihren Gedanken für die weitere Zusammenarbeit.
Was ich extrem wertschätze an einem Intendant ist, wenn das jemand ist, der wirklich gewillt ist, auch Risiken einzugehen, for the sake of art. Und ich weiß einfach, dass Matthias so jung ist und ich denke, definitiv ist das, was die Volksbühne auch jetzt gerade braucht, und das ist einfach extrem guter Rückenwind für eine Künstlerin wie mich.
Ich finde, da hat sie wirklich recht, weil momentan, wir kennen alle diese Spardebatten, die es überall gibt. Gerade wurden der Volksbühne 2 Millionen Euro gestrichen. Und wir haben, glaube ich, vor 2 Tagen erst erfahren, dass 2 ganze Produktionen in der nächsten Spielzeit gestrichen werden sollen. Braucht es jemanden, der for the sake of art, also im Namen der Kunst, sich aufopfert und auch Risiken eingeht? Und ich kann mir vorstellen, dass Matthias Lienenthal so jemand ist.
Hat er angedeutet, wie er diese 2 Millionen wieder reinholen will?
Er hat nur kurz und knapp gesagt, dass ein gutes Programm nur mit vollem Budget zu machen ist und dass er dafür sorgen wird, dass es das gibt. Er wird es herbeilobbyieren, hat er, glaube ich, heute das genannt.
Hat denn eigentlich Berlins CDU-Kultursenator Joe Cialo diese Personalentscheidung alleine getroffen?
Nein, das hat er nicht. Er hatte ein Beratergremium und das bestand aus einer Gruppe von Intendantinnen und Intendanten. Mit dabei war Kai Voges, Milo Rau, aber auch die Leiterin von P14, dem Jugendtheater der Berliner Volksbühne. Es gab wohl 30 Bewerber für die Position des Intendanten oder der Intendantin und das Gremium hat sich einstimmig für Matthias Lienenthal ausgesprochen.
Und Sie sind zufrieden?
Ich finde, das ist eine gute Wahl. Die ist nicht spektakulär vielleicht, aber ich glaube, für das, was momentan die Situation ist an der Volksbühne in Berlin, ist Matthias Lienenthal in der Kombination mit diesem Artistic Board, wie er das ja nennt, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Wahl. Zumal alle haben sich Florentina Holzinger gewünscht, aber sie will es ja gar nicht machen. Sie will die Leitung nicht übernehmen. Und ich glaube, in dieser Kombination kann das sehr gut gelingen, weil Matthias Lienenthal jemand ist, der ein Auge hat für das Besondere und auch Leute machen lässt. Der riskiert wirklich was. Und ich glaube, von daher ist es heute, glaube ich, einfach mal eine gute Meldung.
Susanne Burkhardt, über die Theaterpersonalie des Tages Matthias Lienenthal wird ab der Spielzeit 2026/27 Intendant der Volksbühne in Berlin. Danke.
Gern.
Es gibt heute noch eine gute Nachricht für die Kultur. Hamburg bekommt eine neue Oper in der Hafen City, finanziert von dem Milliardär und Mäzen Klaus-Michael Kühne. Schon 2022 hatte er seine Idee für den Neubau in seiner Geburtsstadt vorgestellt. Jetzt soll das Gebäude Realität werden. Magdalena Neubich war bei der heutigen Vorstellung des Projekts im Hamburger Rathaus.
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich die Stadt Hamburg und Milliardär Klaus-Michael Kühne darauf verständigt, in der Hansestadt ein neues Opernhaus zu bauen. Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher gab sich bei der Verkündung dieser Neuigkeit hanseatisch bescheiden.
Der Senat und die Kühne-Stiftung wollen gemeinsam eine neue Oper bauen. Ein Opernhaus von Weltrang, das wie die Elbphilharmonie die Kultur in unserer Stadt bereichern und ihre internationale Strahlkraft beflügeln soll.
Der seit langem in der Schweiz lebende Unternehmer Kühne wolle seiner Heimatstadt eine mäzenatische Schenkung machen. Der Deal, den die Kulturbehörde mit der Kühne-Stiftung ausgehandelt habe, sei folgender. Die Stadt Hamburg stellt mitten in der Hafen-City unweit der Elbphilharmonie in exponierter Lage ein erschlossenes Grundstück zum Bebau zur Verfügung.
Und Klaus-Michael Kühne und seine Stiftung sind dann bereit, ein Opernhaus zu bauen und es der Stadt zu schenken.
Damit reihe sich Kühne in eine lange Tradition kulturellen Mäzenatentums in Hamburg ein, ergänzte Kultursenator Carsten Broster und verwies auf bekannte Kultureinrichtungen wie die Leishalle und die Hamburger Kunsthalle. Auch die gegenwärtige Hamburgische Staatsoper in der Innenstadt war nach dem Krieg mittels Spendengeldern wieder aufgebaut worden. Sie solle in Zukunft weiterhin kulturell genutzt und durch die Stadt instand gehalten werden. An dem neuen Opernprojekt beteilige sich die Stadt nun einmalig mit einem auf rund 147 Millionen gedeckelten Betrag, so Broster. Dieses Geld solle in den Flutschutz an dem besonderen Standort direkt an der Elbe investiert werden.
Abgesehen davon übernimmt die Kühne Stiftung, und das ist wirklich das Herausragende, ohne jegliche Einschränkungen alle Kosten für den Bau und die Errichtung des Opernhauses, inklusive aller Kostensteigerungsszenarien, die sich im Folgezeit des Bauprozesses ergeben werden.
Danach solle die Oper in das Eigentum der Stadt übergehen und durch die Stadt als Hamburgische Staatsoper betrieben werden. Der Wunsch sei es, die Oper als Ort zu gestalten, der allen Hamburgerinnen und Hamburgern offen steht, so Jörg Träger von der Kühne Stiftung.
Die Aufgabenstellung ist eben, eine Oper für die Zehntausenden von Opernbegeisternden in der Stadt zu schaffen, aber einen Ort für die Millionen Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, der die Elbe, den Hafen, die Stadt und eben die Kultur erschließt.
Ziel des Opernliebhabers Klaus-Michael Kühne sei es, in Hamburg eine Oper zu bauen, die funktional den besten und modernsten Ansprüchen genüge. Außerdem solle der Bau optisch nur Schokoladenseiten haben, da das zentrale Gebäude von allen Seiten sichtbar sein werde. Und die Oper solle so schnell wie möglich gebaut werden.
Ein fast 88-jähriger Stifter hat wenig Interesse, dass dieses Projekt in die Länge gezogen wird. Also wir werden natürlich als Kühne Stiftung und als Kühne Holding alles dran setzen, damit wir hier eine vernünftige Realisierung hinbekommen.
Sagt Kai Gernand von der Kühne Holding. Laut Schätzung der Kühne Stiftung wird die Planung für die neue Oper bis zu 2 Jahre dauern. Erst brauche es eine theaterfachliche Vorplanung. Wenn klar sei, welche Flächen für Bühne, Technik etc. bereitgehalten werden müssten, wolle die Stiftung zusammen mit der Stadt Hamburg 5 Architekturbüros bestimmen und zu einem Wettbewerb einladen.
Wir wissen noch nicht genau, wie die Oper aussehen wird. Wir wissen noch nicht genau, welche Baukosten damit verbunden sind.
Die Finanzierung der Oper sei aber durch die Kühne Holding abgesichert. Die Kühne Holding hält unter anderem Anteile an der Reederei Hapag-Lloyd, an der Lufthansa AG und Luxusimmobilien. Über die Holding werde die Kühne Stiftung, die den Neubau abwickelt, entsprechend finanziell ausgestattet, so Karl Gernand.
Ich glaube, dass die Stadt hier ganz beruhigt sich zurücklehnen kann, dass dieses Zahlungsversprechen der Kühne Holding das gesamte Projekt absichern kann.
Der kleinteilige Kooperationsvertrag, den die Kühne Stiftung mit der Stadt verhandelt hat, soll in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Bevor das Bauprojekt tatsächlich umgesetzt werden kann, muss allerdings auch noch die hamburgische Bürgerschaft zustimmen. Allerdings erst nach den Bürgerschaftswahlen Anfang März. Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher.
Natürlich ist ein künftiger Senat jetzt nicht daran gebunden, das dann nach der Bürgerschaftswahl genauso zu sehen wie wir. Also die neu gewählten Abgeordneten werden dann diese Entscheidung treffen.
In den vergangenen Tagen war bereits Kritik an dem Neubauprojekt laut geworden. Der Steuerzahlerbund warnte vor enormen finanziellen Risiken. Die Linkspartei forderte, dass man auch einem geschenkten Gaul ins Maul schauen müsse. Der Historiker Jürgen Zimmerer kritisierte den geplanten Standort in der Hafencity. Dieser sei ein zentraler Erinnerungsort an deutsche Kolonialverbrechen im heutigen Namibia, da über den Hafen der Großteil der deutschen Soldaten in den Krieg fuhren. Mit einer Oper würde der wichtige Erinnerungsort zu einem Ort des Vergnügens.
Aber die Befürworter des Neubaus einer Oper haben sich in Hamburg erstmal durchgesetzt. Sie soll übrigens auch in Zukunft Hamburgische Staatsoper heißen und nicht nach dem Großspender Kühne umbenannt werden. Die Liebe der Danae ist ein nur selten gespieltes Werk von Richard Strauss. Nach über 30 Jahren gibt es jetzt an der Bayerischen Staatsoper in München eine neue Deutung des Regisseurs Klaus Guth.
An dem Stück sehe ich alles eine Herausforderung. Es ist von vorne bis hinten eine Zumutung. Es ist für die Sänger fast nicht singbar. Es ist extrem schwer. Es ist von den Szenen her theatralisch uneffektiv. Aber Strauss ist der Komponist und der zaubert übers ganze Stück eine Musik absolut unglaublich.
Na, das kann ja was werden. Für Fazit war die Opernkritikerin Franziska Stürz bei der Münchner Premiere im Nationaltheater. Guten Abend.
Guten Abend. Ja, das ist wirklich was geworden.
Kaum ein Komponist hat sich in Frauenfiguren so tief reingedacht wie Richard Strauss. Auch das hat den Regisseur Klaus Guth daran gereizt, die Liebe der Danae zu inszenieren. Was sind das denn für weibliche Psychogramme?
Also erstmal angefangen bei der Danae, die eine Königstochter ist, die zu wählen hat zwischen dem Gott, der sie auch gottgleich macht und ihr alles bieten kann, und dem Menschen, in den sie sich dann doch verliebt, der allerdings auch eine göttliche Gabe hat, die er dann aber wieder entzogen bekommt, nämlich Midas, der alles, was er anfasst, zu Gold machen kann. Also es geht schon auch um Materielles und dann aber auch sehr stark um Charakter, um die wahre Liebe. Und dann sind da eben auch noch andere Frauen, die schon mit diesem Gott ein Verhältnis hatten. Also nämlich Semele, Europa, Alkmene, Leda. Also alles Frauen, die diese Wahl auf den Gott schon mal getan haben und jetzt dann aber von ihm ja auch wieder sitzen gelassen wurden. Und insofern, da sind diese ganzen Frauen aus der griechischen Mythologie, die ja so ein bisschen immer noch heute auch zu finden sind.
Angekündigt war ja eine Neudeutung. Also wie erweitert, wie verändert Klaus Guth den Mythos?
Also es ist ganz klar, versucht das ins Heute zu projizieren. Also wir beginnen ja da auch gleich in einem Konzern. Also wir sind bei einem sehr nach Donald Trump ausschauenden König Pollux, der pleite ist und dringend Geld braucht und einfach beschließt, jetzt seine Tochter meistbietend zu verhökern. Und das Volk ist da auch voll der Meinung, dass das braucht. Und dann werden aber auch immer noch mal ein paar Scheine verteilt. Dann erscheint eben dieser Heilsbringer mit einem goldenen Jet, also die Bühne, die da auch Michael Levine auf die Staatsopernbühne stellt, ist wirklich stark. Also mit diesem großen Büroraum, der in so Twin Tower ähnlichem Hochhaus sein könnte, in dem alles stattfindet, der Blick nach außen, und dann schwebt da eben so ein goldener Jet vorbei. Später dann aber auch in so kriegsähnlichen Zuständen im dritten Akt, wo alles nämlich dann kaputt ist, ein Helikopter. Also wir sind in einem hier heutigen Setting. Wir sind auch in einer ganz aktuellen gesellschaftlichen Problematik. Interessant ist, dass im Text ja auch Midas als syrischer Eselstreiber zitiert wird. Und da haben wir natürlich dann auch gleich ganz andere Assoziationen mit Syrien. Wir sehen am Schluss auch Bilder von dem zerstörten München. Also da gibt es eine Zeitbrücke dann in die Entstehungszeit der Oper, nämlich den Zweiten Weltkrieg und das kaputte München. Und auch Richard Strauss begegnet uns dann, wie er am Schluss in Zeitlupe in Schwarz-Weiß über die Videoleinwand läuft und freundlich dann uns anlächelt. Das ist eine Spiegelung. Weiß man nicht, ist er jetzt der Gott oder ist er der Mensch?
Derzeit sind ja viele von grippalen Infekten geplant, so auch die ursprünglich vorgesehene schwedische Sopranistin Malin Byström. Mhm. Die musste kurzfristig absagen. Gab es denn Ersatz, wenn diese Oper so selten aufgeführt wird?
Also das war wirklich jetzt eine unglaubliche Aufregung und eine sehr, sehr spannende Lösung dieses Problems, denn von gestern auf heute eine Einspringerin zu finden in diesem selten gespielten Stück ist fast unmöglich, aber Manuela wurde gefunden. Der Dirigent Sebastian Weigle hatte mit ihr vor fast 10 Jahren in Berlin diese Oper gemacht. Und sie kam also aus Norddeutschland, ich glaube in Lübeck hat sie eine Professur, kam sie eingeflogen gestern, wollte es erst nur von der Seite singen, hat es dann aber doch szenisch gemacht. Sensationell, also Wahnsinn. Alle haben sich auch vorher schon sie beklatscht, weil es gab eine Ansage. Aber wie sie das geschafft hat, ist mir auch fast noch ein bisschen rätselhaft, mit einer Ruhe, viel Unterstützung in einem großartigen Sängerteam, also Christopher Maltman als Jupiter und eben auch Andreas Schager als ihr Midas, die beiden Männer, zwischen denen sie da sich entscheiden muss. Aber auch sonst das ganze Ensemble, eben diese 4 Frauen, die so ein bisschen an Sex and the City in der Inszenierung erinnern, die 4 Königinnen und der große Chor. Ich glaube, es ist ganz schön, mal reinzuhören in diesen enormen Strauss-Sound, der da entsteht.
Nicht.
erscheint er eben, der Midas, also der, der Danae, die da erstmal ihren Bräutigam erwartet, ganz am Anfang, und vorher war eben der Chor zu hören und das ganze Ensemble. Also das ist ja durchkomponiert, es ist wagneresk und wuchtig und eben auch extrem schwer zu singen, aber der Text ist auch so ähnlich sperrig. Also ich war erinnert an den Ring in 3 Stunden komprimiert an diesem Abend. Ich habe es auch wirklich noch nie so richtig gehört, diese Oper. Ganz selten aufgeführt, aber in dieser Deutung und auch in dieser Interpretation für mich wirklich was ganz Besonderes und auch ein toller Abend, weil man einerseits unterhalten ist, es die Geschichte verstanden hat in diesem mythologischen Wirrwarr, und ich glaube, Klaus Guth hat der Oper was Gutes getan und Sebastian Weigle eben der Musik mit diesem tollen Ensemble und dieser außergewöhnlichen Spannung durch die Einspringerin. Also das war ein sensationeller Opernabend heute.
Eine rundum überzeugte Kritikerin. Franziska Stürz über die Premiere der Bayerischen Staatsoper in München. Die Liebe der Danae von Richard Strauss steht erstmal bis zum Sommer auf dem Spielplan. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Präsident des Bundesarchivs Hollmann warnt vor unwiederbringlichen Verlusten bei den Stasi-Unterlagen als Folge mangelhafter Unterbringung. Die meisten Magazine in diesem Bereich genügten nicht den archivfachlichen Standards, sagte Hollmann der Nachrichtenagentur KNA. Er verwies zudem auf zunehmenden Bedarf an Magazinraum. Die Kapazitätsgrenzen seien erreicht. Das Stasi-Unterlagenarchiv gehört seit 2021 zum Bundesarchiv. In Berlin und an anderen Standorten lagern noch immer 15.500 Säcke mit Akten, die von der Stasi während der Wende geschreddert wurden. Die Schnipsel müssten weiter von Hand zusammengepuzzelt werden, sagte Hollmann. Das KI-Unternehmen OpenAI will in München seinen deutschen Hauptsitz aufbauen. Nach Dublin und London sowie Paris und Brüssel ist München der 5. europäische Standort. Das Büro in München soll in den kommenden Monaten an den Start gehen. Deutschland sei für das Unternehmen der wichtigste europäische Markt mit den meisten Nutzern und Entwicklern, erklärte Firmenchef Altman. Er nahm heute an einer Podiumsdiskussion an der TU Berlin teil. Moritz Metz war dabei.
Der schmale Altman wirkt in seinem Sessel eher wie ein etwas deplatzierter Nerd, der relativ emotionslose und oft nur kurze Antworten gibt, sich aber bemüht, viel Zukunftsoptimismus zu verbreiten.
You know, by the time you have a world expert in every field working together tirelessly, I think that's beyond what most people would consider AGI.
Die Kernaussagen Sam Altmans kreisen um die Zukunft von KI, der Bedeutung von allgemeiner künstlicher Intelligenz und neuen KI-Produkten des US-Konzerns. Das Jahr 2025 stehe im Zeichen der KI-Agenten, also Systemen, die autonom Aufgaben erfüllen können.
Es sollte das Hauptobjekt der Christie's-Auktion im nächsten Monat in New York werden, das Bild Martyrium des heiligen Sebastian. Nun hat Rumänien die Versteigerung des Renaissance-Ölgemäldes des Malers El Greco blockiert. Die Begründung der Regierung in Bukarest, das aus dem 17. Jahrhundert stammende Werk sei Eigentum des rumänischen Staates. Wie die Fachzeitschrift Art News berichtet, haben Premierminister Ciolacu und ein Team von Anwälten die Versteigerung verhindert. Berichten zufolge verfolgt die Regierung ihren Anspruch juristisch vor dem Pariser Gerichtshof. Der Verkauf ist demnach zunächst bis Ende Februar ausgesetzt. Das Gemälde hat einen geschätzten Wert von 7 bis 9 Millionen Euro. Die Kinderbuchillustratorin Eva Wenzel-Bürger ist tot. Sie starb bereits am 31. Januar im Alter von 92 Jahren in Berlin, wie der Carlsen Verlag mitteilte. Berühmt wurde Wenzel-Bürger vor allem mit den Illustrationen für die Bilderbücher über die Figur Conny. Auch die Koboldfigur Pixie wurde von ihr gezeichnet.
Die österreichisch-bulgarische Theaterregisseurin Christina Czariski ist Mitte 30 und ziemlich erfolgreich. Seit 2020 arbeitet sie regelmäßig am Schauspiel Frankfurt und bescherte dem Haus die interessantesten Abende. Meist nimmt sie sich Texte von zeitgenössischen AutorInnen vor. Zuletzt sorgte sie am Berliner Ensemble für Aufmerksamkeit mit dem Abend Pick Me Girls von und mit Sophie Passmann. Doch jetzt inszeniert die Regisseurin zum ersten Mal Shakespeare, ein Sommernachtstraum, eines der meistgespielten Stücke überhaupt, ein Abend über die Liebe.
Ja, dann bin ich einfach der Meinung, dass wir wirklich Liebe als gesellschaftspolitisches Thema total ernst nehmen müssen in der heutigen Welt und dass das wirklich eine revolutionäre Kraft sein muss, die wir dieser Welt und dem immer größer werdenden Hass und der immer größer werdenden Kälte entgegenschreien müssen.
So also der Ansatz von Christina Czariski bei Ein Sommernachtstraum von Shakespeare. Shirin Szócsi-Trawala war bei der Premiere im Frankfurter Schauspielhaus. Wenn man sich die Probenfotos im Netz anschaut, dann wirkt es so, als sei Rot die bestimmende Farbe des Abends. Rot wie die Liebe?
Das kann man in jedem Fall sagen und das schließt schön an das Statement eben der Regisseurin. Also es ist rot wie die Liebe, es ist rot wie Leidenschaft, aber auch rot wie die Glut, weil manchmal diese rote Bühne, die den Zauberwald im Sommernachtstraum darstellt, auch wie eine Unterwelt oder wie auch eine Hölle aussieht. Stéphane Lemay hat diese Bühne gestaltet und die sieht aus wie ein Abenteuerspielplatz. Es gibt so ein riesiges Gerüst, das so achterbahnmäßig aussieht, auf denen die Schauspieler und Schauspielerinnen dann auch herumturnen. Aus dem Bühnenboden hängen Seile, an denen sie dann so tarzanmäßig hin und her schwingen. Der ganze Boden ist bedeckt von roten Blättern, das dann wie so Laub raschelt. Und dieses Rot ist aber nicht nur Farbe der Liebe, es gibt so ein ganz klares Farbkonzept. Also Rot ist eben diese Zauberwelt, der Zauberwald und Weiß ist die Welt in Athen. Dann sind die Leute auch alle in weißen Klamotten angezogen, während in diesem Wald alle auch wirklich rot angezogen sind. Und dann gibt es die vier jungen Liebenden, die haben rosa Kostüme an, weil sie eigentlich so zwischen den Welten wandeln. Und das sind auch, also die Kostüme sind auch wirklich sehr einfach, aber überzeugend gemacht und die hat Leonie Falke gestaltet.
Da haben wir schon mal schön was vor Augen. Es gibt in der Aufführungsgeschichte dieses Shakespeare-Klassikers ja viele verschiedene Ansätze. Welchen Weg geht denn jetzt Christina Czariski?
Ich glaube, das Besondere ist, dass sie sich diesem Stück ganz unbefangen nähert. Sie haben ja erwähnt, es ist ihr erster Shakespeare. Ich glaube, es ist ihr erster Klassiker überhaupt, weil sie halt Gegenwartsautorinnen sonst inszeniert. Oder ich glaube, Jelinek hat sie viel gemacht. Sie bietet jetzt auch an dem Abend keine neue, umwerfende Interpretation. Aber auch keine platte Aktualisierung, aber trotzdem sieht das alles nach heute aus. Also wenn man diese vier jungen Liebenden nimmt, die haben alle rosa Röcke und rosa Hemden an. Also da klingt so ganz dezent auch so ein Transgender-Thema an. Und diese jungen Liebenden nimmt sie sehr ernst. Also das passt wieder zu diesem Liebesstatement vom Anfang. Sie nimmt sie wirklich ernst in dem Versuch, auch nach einer neuen Form von Liebe zu suchen. Und das ist so das Besondere an der Inszenierung.
Ein Höhepunkt ist meist das Stück im Stück, da proben Handwerker Pyramus und Thisbe. In Frankfurt ist das jetzt ein bisschen anders.
Dieser Fleck soll unsere Bühne sein, die Hecke unsere Garderobe. Und Meisters, wir werden alles mit Karacho volle Suppe spielen, so wie wir es dann beim Herzog spielen. Peter Skrenz, was gibt's denn Zettelnervtöter? Da kommen Sachen vor in dieser Komödie von Pyramus und Thisbe, die kommen nie im Leben an. Erstens, Pyramus muss ein Schwert ziehen, um sich umzubringen, was die Damen nicht mehr tragen können. Wie soll das angehen?
Dunnerlinchen, ja, ein bedenkliches Bedenken.
Ich meine, wir müssen die Umbringerei weglassen am Schluss.
Aber kein Gedanke. Ich habe eine Idee, die bringt alles ins Lot. Schreibt mir einen Prolog. Und lass diesen Prolog verblümt sagen, dass wir mit unseren Schwertern kein Unheil anrichten wollen und dass Pyramus nicht wirklich tut. Und für mehr bessere Gewissheit sag Ihnen, dass ich Pyramus, nicht Pyramus bin, sondern Zettel der Chauffeur. Das wird Ihnen die Angst benehmen. Schön!
Aber das sind in der Frankfurter Inszenierung vom Sommernachtstraum jetzt anscheinend auch keine Handwerker mehr.
Genau, es sind keine Handwerker, sondern es sind quasi die Bedienstete am Hofe vom Herzog von Athen. Also wir haben gehört, Christoph Pütthoff als Zettel eben und der ist hier ein Chauffeur, es gibt einen Koch und andere von diesen Bediensteten. Und die sind alle, wie ich vorhin geschildert habe, ganz in Weiß und die eröffnen den Abend auch, was bei Shakespeare nicht so vorgesehen ist. Die treten eigentlich erst später auf. Und was aber das Besondere ist, dass diese ganzen Szenen mit diesen bei Shakespeare Handwerkern auch hier in Frankfurt wirklich zum Totlachen sind. Das liegt auch daran, dass sie mit herausragend guten Schauspielern besetzt sind, obwohl es auch manchmal nur ganz kleine Rollen sind. Und es ist zum Totlachen, obwohl man diese Gags ja wirklich schon so oft gesehen hat, weil ja Ein Sommernachtstraum, Sie haben es gesagt, eins der meistgespielten Stücke ist. Es gibt eine Szene, da wird dieser Zettel in einen Esel verzaubert. Und das ist üblicherweise auf dem Theater, setzt man dem Schauspieler dann einen Eselskopf wirklich auf, was auch sehr komisch ist. Hier aber macht Christoph Püthoff das nicht, sondern er ist nur in Unterhose und mit Schuhen und läuft so auf allen Vieren über die Bühne und spielt diesen Esel, was natürlich ganz schön dieses Animalische im Menschen auch darstellt. Und er ruft dann die ganze Zeit IA, damit man auch merkt, dass es ein Esel ist. Aber das ist irgendwie, zeugt auch von dieser Lust am Spiel, die dieser Abend ausstrahlt.
Mhm. Kurz noch zum Schluss, der Elf Puck ist ja oft so eine Art Conferencier, ne? Wie hat Christina Czariski diese Figur angelegt?
Das spielt hier Annie Novak und die sieht so ein bisschen aus vom Kostüm, als hätte sie der amerikanische Künstler Matthew Barney in die Finger gekriegt. Die hat so riesen Ohren und so rote Stirnlocken und ist halb Tier, halb Mensch und sie macht das sehr schön, also sehr kraftvoll und souverän und sie beendet in Frankfurt auch den Abend, also weil der fünfte Akt ist quasi gestrichen, aber sie hat den Schlussmonolog und beendet das wie so eine Zaubershow, das auch sehr souverän und schön gemacht ist.
Noch eine überzeugte Kritikerin heute Abend, Shirin Sojitrawala mit der Premierenkritik zu Shakespeares Ein Sommernachtstraum, neu inszeniert am Schauspiel Frankfurt. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Was ist denn an der Fassade des Deutschen Theaters Göttingen los? Mit Einbruch der Dunkelheit sieht das Gebäude mal aus wie eine IKEA-Filiale, mal wie ein Matratzendiscount oder wie eine Muckibude. Wird das Haus verkauft? Das fragt sich auch das Göttinger Tageblatt, nachdem es das Theater auf einem Immobilienportal entdeckt hat. Als Kulturimmobilie mit Entwicklungspotenzial. Fragen wir nach beim Intendanten Erich Siedler. Der Schweizer Regisseur leitet das Haus seit 10 Jahren. Guten Abend, Herr Siedler.
Hallo, guten Abend, Frau Bürger.
Haben Sie vor, das Theater zu verramschen? Dafür hat man Sie sicher nicht berufen.
Das ist richtig, aber verramschen ist der völlig falsche Begriff. Wir verkaufen das als wertvolle Kulturimmobilie, die man weiterentwickeln kann.
Spaß beiseite. Das Deutsche Theater Göttingen will mit dieser Intervention wachrütteln. Theater ohne Zukunft ist das Motto. Was haben Sie vor?
Also man muss vielleicht zum Hintergrund sagen, dass ja im Sommer plötzlich das Unheil über die Stadt Göttingen hereingebrochen ist. Die Gewerbesteuereinnahme ist eingebrochen und zwar massiv, was bedeutet, dass die Töchter der Stadt und damit auch das Theater sehr stark sparen müssen. Daraufhin hat ein Sportfunktionär den Vorschlag gemacht, das Deutsche Theater zu verkaufen.
Ernsthaft hat er gemacht
und das haben wir erstmal zur Kenntnis genommen und uns gewundert, wie stark dann doch einzelne Fraktionen von Parteien diesen Vorschlag dann gar nicht so schlecht fanden. Deswegen haben wir gedacht, okay, dann spielen wir das Szenario mal durch.
Und haben Sie das tatsächlich auf einem Immobilienportal angeboten?
Das haben wir tatsächlich angeboten, weil wir wollten mal gucken, was passiert in der Stadt, aber auch überregional, wenn jetzt einfach mal konsequent ein Gedanke zu Ende gedacht wird und dieses Haus dann plötzlich einem Markt zugänglich ist, der sich verselbstständigen kann.
Und wer hat sich da so alles gemeldet?
Also wir hatten es auf 2 Portalen, also Immo24 und Kleinanzeigen. Und es kamen sehr schnell Reaktionen von Menschen, die sehr besorgt waren, weil sie uns gesagt haben, seid ihr euch im Klaren, dass da irgendwas läuft im Hintergrund? Und daraufhin haben sie sofort das beim Provider gemeldet, was dann zur Folge hatte, dass diese Seite wieder runtergenommen wurde. Nichtsdestotrotz haben wir es aber trotzdem heute Abend bei der Vernissage nochmal präsentiert, weil wir ein Dossier gemacht haben, ein Dossier für das Haus, damit tatsächlich Bewerberinnen und Bewerber sich darauf melden können. Und es sind auch schon 3 oder 4 Interessentinnen zusammengekommen. Die haben sich per Videobotschaft heute Abend vorgestellt und haben ihre Konzepte der Öffentlichkeit unterbreitet. Die sind übrigens auch zugänglich auf der Landingpage Theater ohne Zukunft. Da wollen wir das zugänglich machen für alle. Weil im Grunde genommen ist ja das genau der Punkt. Wir wollen nicht, dass nur Ratsherrinnen und Herren darüber entscheiden, ob Kulturabbau stattfindet. Wir wollen, dass die Stadt mitredet, dass die Menschen in Göttingen sich ganz klar ein Bild machen davon, wie die Situation ist und entschieden wird, wollen wir Theater, welches Theater wollen wir, brauchen wir Kultur, wie viel kostet sie uns und was ist sie uns wert.
Erzählen Sie mal noch genauer von denen, die sich da in den Videos beworben haben und vorstellen, was sagen die?
Also das ist jetzt vielleicht eine Binse, wenn ich sage, wir haben da ein bisschen nachgeholfen. Die Bewerberinnen, also beispielsweise diese IKEA-Filialleiterin, lohnt sich übrigens, dieses Video anzugucken, weil so kompetent und so eloquent eine Filialleiterin ihre Filiale anpreist für Göttingen, was wirklich ein großes Ereignis ist, was da alles passieren soll, da ist man wirklich sehr nahe dran. Also ich finde, das macht sie so gut, dass man sich tatsächlich überlegen muss, ob das nicht eine gute Lösung ist. Spaß beiseite. Also es gibt einen Matratzendiscounter, es gibt jetzt eben eine IKEA-Filiale und es gibt eine Spielothek, die sich darum bemühen, diese Kulturimmobilie quasi weiterzuentwickeln. Weil in der Spielothek wird gesagt, naja, Spielen gehört zum Mensch. Der Mensch ist nur im Spiel Mensch. Deswegen dürfen wir, genau wie den Alkohol, das Spiel nicht verdammen. Wir müssen es integrieren in unsere Kultur. Das liegt ganz nahe, dass das Deutsche Theater dann in der Weiterentwicklung eine Spielothek wird.
Ja. Sie wollen ja anregen zu der Antwort auf die Frage, was geht verloren, wenn das Theater tatsächlich verschwindet,
ja.
Auch für die Demokratie.
Unbedingt. Das ist ja unser Argument seit Jahren, dass wir der Ort sind, ein Ort in Göttingen, an dem die Gesellschaft von Stadt und Landkreis sich vereinbart darüber, wie sie leben will. Also es ist ja einer der wenigen Räume, die offen ist für alle, die teilnehmen am Diskurs. Meinungsbildungsprozess, Begegnung, Austausch von Argumenten ist die Basis von Demokratie. Und wir können das hier leben. An der Urne ist das eine, aber eben die Begegnung und der Austausch ist das andere, gerade wenn wir wissen, was Social Media macht mit den Menschen und den Echoräumen. Und deswegen sind wir einfach der dringenden Ansicht, dass wir gut überlegen müssen, wenn wir Kultur abbauen, warum wir das tun, was es für Konsequenzen hat. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ich lange sagen kann und erläutern kann, was passiert, wenn wir dieses Theater eindampfen oder einkürzen. Ich glaube, es ist viel sinniger und viel effektiver, wenn wir einfach mal das Szenarium aufschlagen, zack, es ist verkauft. Jetzt ist da halt eine IKEA-Filiale. Ja, Pech gehabt.
Der Göttinger Theatergänger Jürgen Trittin, der hat vor einem Jahr hier in der Sendung Mittel für die dringend notwendige Sanierung ihres Hauses gefordert. Im Spätsommer des vergangenen Jahres wurden die Sanierungspläne dann von der Stadt gestoppt. Vor welcher Situation stehen Sie denn jetzt?
Vor einer Situation, die doppelt bedrohlich ist. Auf der einen Seite findet die Sanierung nicht statt, weil sie im Sommer abgesagt wurde. Jetzt soll so tranchenweise saniert werden, was ich für einen absoluten Fehler halte, weil dabei so viel doppelt gemacht werden muss und das Haus nie fertig wird, dass das Desaster vorprogrammiert ist. Aber was mir viel mehr Sorge macht, ist, dass ja das Land durch den Minister Moors die Zuwendungen für die kommunalen Theater in Göttingen eingefroren hat auf dem Level 24. Das bedeutet, dass wir jetzt schon in dieser Spielzeit ein Minus machen, weil wir natürlich nicht so kurzfristig jetzt einfach Personal abbauen können. Das heißt, wir sind unterfinanziert und dieses Minus führt zu einem Delta, das wird immer größer, weil wir auch nächstes Jahr immer noch die gleichen Zuwendungen vom Land bekommen und die Stadt und der Landkreis haben sich jetzt daran gehängt. Die zahlen jetzt auch keine Tarife, die zahlen auch keine steigenden Sachkosten, sodass wir einfach von unseren Reserven zehren müssen. Und das können wir genau 2 Jahre machen, weil wir einige Reserven haben. Als seriöser Geschäftsleiter muss man das haben, weil unvorhergesehenes Intendantenwechsel und was weiß ich, was da plötzlich zu Buche schlagen kann, muss einfach möglich sein. Und wenn wir keine Reserven haben und vor dem Problem stehen, dass wir plötzlich, was weiß ich, 1 Million zu wenig haben im laufenden Betrieb, dann wird die Politik das so nicht akzeptieren. Dann passiert das, was mit dem Kunsthaus in Göttingen passiert ist. Es wird einfach abgewickelt.
Diese Protestaktion jetzt, die richtet sich also direkt an die Politik, aber ja eben auch an die Stadtgesellschaft.
Genau.
Was kann die noch tun?
Mitdiskutieren. Also wir haben jetzt einfach mal versucht, es in die Breite zu bringen, in die Stadt zu bringen und wollen das dann auch im späteren Verlauf dieser Aktion mit Diskussionsrunden und mit Aktionen begleiten. Also wir wollen schon dass viele Leute bei uns vorbeikommen, dass sie teilnehmen an dem, was wir machen. Wir haben ja nicht nur Vorstellungen, wir haben ja auch andere Veranstaltungen, in denen beispielsweise theaterpädagogische Interventionen stattfinden, Spielclubs und so weiter. Wir machen partizipative Produktionen und so, und wir wollen einfach, dass die Leute dabei sind und den Politikerinnen und Politiker erläutern und erklären, warum es wichtig ist, dass wir dieses Theater in der Stadt Göttingen haben.
Theater ohne Zukunft, die Protestaktion des Deutschen Theaters Göttingen, erläutert vom Intendanten des Hauses Erich Siedler. Herzlichen Dank, Herr Siedler, für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Böhner.
Und die Projektionen sind bis Ende Februar ab Einbruch der Dunkelheit auf der Fassade des Theaters Göttingen zu sehen und ab Samstag auf der Website www.theaterohnezukunft.de.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Extrem, titelt Simon Strauß in der Frankfurter Allgemeinen zur Bekanntgabe der neuen Intendanz an der Berliner Volksbühne ab dem zweiten Halbjahr 2026. Westberliner Shabby-Chic trifft auf Wiener Feminismus-Porno, trifft auf kapverdischen Metamorphosentanz. Matthias Lilienthal, Florentina Holzinger und Marlene Monteiro-Freitas bilden das neue, von Lilienthal dominierte Leitungsteam für das legendäre Haus am Rosa-Luxemburg-Platz. Über Lilienthal und Holzinger schreibt Strauß: Sie verstehen es, einem müde gewordenen Theaterbetrieb den Bruch mit Gewohnheiten als herausragendes ästhetisches Ereignis zu verkaufen. Begeistert klingt anders. Zum Beispiel so: Falls ein Fels in der Brandung gesucht wurde, hat man ihn gefunden. Ein sehr bewegliches Gestein, schreibt Rüdiger Schaper in Vorfreude auf Matthias Lilienthal im Tagesspiegel. Es geht um nicht weniger als darum, dieses Theater neu zu erfinden und so zu retten, schreibt Peter Laudenbach in der Süddeutschen Zeitung. Wenn jemandem zuzutrauen ist, diesen Harakiri-Job ohne größere Schäden zu vollbringen, dürfte es Matthias Lilienthal sein. Die Überschrift des Artikels: Langweilig wird es mit ihm nicht. Kein Dreiergespann wie zukünftig an der Berliner Volksbühne, aber doch einen Auftritt und ein Streiten zu dritt haben sich die Grünen gewünscht und somit gegen das nun anstehende Fernsehduell zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz protestiert. Warum kein Triell inklusive Robert Habeck? Schließlich liegen die Grünen in den letzten Umfragen nur einen Prozentpunkt hinter der SPD oder sogar gleich auf mit ihr. Doch wie ließe sich dann begründen, Alice Weidel von der AfD nicht dabei zu haben, fragt Michael Hahnfeld in der FAZ. Ihre Partei liegt in den Umfragen bei rund 20% vor den Grünen und der SPD. Kanzlerkandidatin ist sie auch, wenngleich ohne Chancen, da niemand mit ihrer Partei koalieren will. Am Sonntag um 20.15 Uhr gibt es jedenfalls zeitgleich im Ersten und im ZDF kein Triell, sondern das Duell Scholz gegen Merz. In den folgenden Tagen außerdem Fernsehquartette, also mit Merz, Scholz, Habeck und Weidel. Die 1000 Lügen der rechtsradikalen Akteure tricksen alle Medien aus. Dennoch wird Alice Weidel in der ARD-Wahlarena und der RTL-Viererrunde zu Gast sein und über Migration reden, schreibt Nils Minkmar in der Süddeutschen Zeitung und fügt hinzu: Wer nicht am Tisch stehen wird, sind Migranten. Menschen mit Migrationshintergrund lässt die Taz zu Wort kommen und auf Deutschland blicken. Zum Glück sind meine Kinder blond, sagt Alice K., die Tochter eines Iraners, die in Ostdeutschland lebt, Anfeindungen gewohnt ist, aber zuletzt einen aggressiveren Ton ausgemacht hat. Vieles, was sich früher kaum einer getraut hätte zu sagen, ist heute sagbar, schreibt sie. Arif Abdullah Haidari, der als minderjähriger Flüchtling aus Afghanistan kam, mittlerweile Deutscher ist und in München lebt, beschreibt Situationen der Ablehnung bis Anfeindung. Wenn ich mich in der S-Bahn in einen Vierersitz setze und eine Person direkt danach aufsteht, wenn ein Passant neben meine Füße spuckt oder Menschen gebrochenes Deutsch imitieren, während sie mit mir sprechen, obwohl ich inzwischen fließend Deutsch spreche. Hier bleibt nur noch Zeit für eine Frage, deren unterhaltsame Antwort Sie bitte selbst nachlesen. Die 10-jährige Greta wollte von der Taz in der Rubrik Die Kinderfrage Folgendes wissen. Warum ist es in den Bergen kälter, obwohl man näher an der Sonne ist? Was wohl die Kanzlerkandidaten bei den Fernsehduellen und Quartetten auf diese Frage antworten würden?
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau und das war Fazit mit Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.